NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus, hallo. Dieses Jahr wird auf dem grünen Hügel gefeiert. 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Morgen ist der Festakt zur Eröffnung mit Beethovens 9. und viel Prominenz. Am Sonntag dann gibt's die Opernpremiere von Rienzi. Dann startet der Ring des Nibelungen und all das können Sie auch live bei uns hier auf NDR Kultur hören im Rahmen des ARD Radio Festivals. Und einer, der in diesem Jahr in gleich zwei Rollen zu erleben ist, ist der Heldentenor Andreas Schaller. Er singt die Titelpartien im Rienzi und im Parsifal. Grüße Sie herzlich, hallo.
Herzliche Grüße.
Herr Schager, Sie singen die großen Wagner-Partien weltweit an den wichtigsten Häusern und sind ja in Bayreuth wirklich Dauergast, kann man schon sagen, seit 10 Jahren, 2016. Fühlt sich das so richtig schon nach einem Zuhause für Sie an?
Absolut. Und das ist nicht das Schlechte. Es ist mein Sommercamp sozusagen. Ja. Nein, ich freue mich wahnsinnig, immer hier zu sein und auch die Kollegen in entspannter Atmosphäre zu treffen. Und es ist einfach eine tolle Sache, hier zu sein. Und für jeden Wagner-Sänger natürlich das Mekka, das ist klar.
150 Jahre, das ist ja nun schon wirklich auch eine stolze Zahl. Wie traditionell empfinden Sie denn die Bayreuther Festspiele?
Ja, absolut traditionell. Ich meine, ich glaube, das ist weltweit einzigartig, dass ein Haus nur für einen Komponisten gebaut wurde und auch nur, um dort seine, nicht mal alle Opern von ihm aufzuführen. Und es ist so gegen unsere Zeit, gegen dieses Rasche in unserer Zeit und alles muss schneller sein und nichts darf länger dauern als 90 Minuten. Und das ist so ein wunderbarer Gegenpol. Ja? Also jeder, der hier im Grünen Hügel eine Vorstellung besucht, der muss sich den ganzen Tag Zeit nehmen. Anders geht's nicht. Das sind die zwei Pausen meistens dazwischen und die sind schon über eine Stunde. Und wie gesagt, das ist einfach, man muss sich Zeit nehmen, man muss eintauchen in diese Welt. Und Slow Food, kulturelles Slow Food sozusagen.
Als Sie Ihre Erstbegegnung hatten mit Bayreuth, mit den Festspielen, war das schon auch so, dass es für Sie ein bisschen was Heiliges hatte, so diesen ersten Moment dort zu erleben?
Ja, ich glaube, das hat jeder dieses Gefühl. Also jeder, der in diesem Genre ist und jeder, der dort singen möchte und die Ehre hat, dort eingeladen zu werden. Also das ist absolut was Heiliges. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, als ich im ersten Jahr dort war und gleich auch eine Vorstellung Parsifal übernommen habe. Dann ist ja immer so eine Ausstellung im Haus Wahnfried und ich bin da reingegangen und in den Keller unten und im Keller war dann die Partitur vom Parsifal, also die Originalpartitur und ein bisschen versetzt dahinter die Büste von Wagner und also das hatte wirklich was Weihevolles und ich bin dann davor gestanden und dachte, schau, jetzt bin ich an der Reihe quasi den Parsifal hier verkörpern zu dürfen, also das hatte schon was Mystisches und hat nichts in diesen 10 Jahren von dem Zauber verloren.
Und nun, bei aller Traditionalität der Festspiele gibt es was Neues, nämlich den Rienzi. Der wird jetzt übermorgen am Sonntag seine Premiere feiern. Sie singen die Hauptrolle und wir stimmen uns schon mal ein und hören rein in die Ouvertüre.
Thank you.
Franz Welsermest hat hier das Cleveland Orchestra dirigiert in der Rienzi-Ouvertüre von Richard Wagner. Und ich bin im Gespräch mit Andreas Schager, Heldentenor. Er wird den Rienzi singen, jetzt übermorgen bei den Bayreuther Festspielen. Und das ist ja was Besonderes, weil das mit dem Rienzi so eine Sache ist. Der ist ja in Bayreuth überhaupt noch nicht vorgekommen. Und jetzt hat man ihn in den Kanon aufgenommen. Womit hängt das zusammen, Herr Schager?
Natürlich mal mit dem Jubiläum, 150 Jahre, da muss etwas Besonderes passieren und ich glaube, Katharina Wagner hat sich überlegt, den Rienzi aufzunehmen. Ich finde das eine sehr mutige Entscheidung und auch eine folgerichtige Entscheidung, weil man muss ja daran denken, dass Rienzi zur Zeit Wagners seine mit Abstand erfolgreichste Oper war. Mhm. Und also diese Melodie kannte jeder, so dieses Gebet des Rienzi oder diese Ouvertüre, die sie kurz angespielt haben. Das kannte man einfach und das war viel, viel populärer als all die anderen Opern, die er komponiert hat. Und das kriegt jetzt natürlich wieder eine ganz, ganz große Renaissance nach 150 Jahren. Und ja, es ist große Ehre für mich, den Titelhelden mimen zu dürfen.
Ja, dass das da nicht stattgefunden hat, hing ja auch mit dieser problematischen Situation des Aufführungsmaterials zusammen, weil das eben anders als bei den anderen Opern von Wagner hier etwas schwierig ist, ne, mit dem Material.
Vollkommen richtig. Also man muss quasi jedes Mal eine neue Fassung schreiben. Also diese Originalpartitur hat man nicht mehr. Man hat und man muss jetzt aus diesem Konglomerat etwas zusammenklauben sozusagen. Und auch hier wurde wieder eine neue Fassung gemacht. Und es bleibt aber spannend. Ich finde das ganz toll. Es ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist auch jetzt schon, ich glaube, meine fünfte Inszenierung von Rienzi, die ich machen darf, aber die umfangreichste bis jetzt.
Ja, noch müssen wir uns gedulden, wie es dann wird mit dieser Inszenierung in Bayreuth. Aber Sie sagen, Sie haben das ja schon an verschiedenen Häusern gemacht. Wie ist denn das jetzt für Sie, wenn Sie eben jedes Mal dann wieder ihn doch etwas anders, auch von der Musik her, einstudieren müssen?
Naja, schwierig. Also wenn man was hat, was man schon kennt, ja, und das ist dann ein bisschen anders, eben. Das ist immer schwieriger, wie wenn man etwas ganz Neues hat. Ja. Aber dazu sind ja die Proben da. Dazu sind wir hier ja 6 Wochen vor Ort gewesen und haben das super einstudiert und ja, wir sind guter Dinge. Wir klopfen auf Holz.
Hier wird jetzt Nathalie Stutzmann die Premiere leiten in Bayreuth. Was ist das, was diese Rolle des Rienzi für Sie ausmacht, ganz persönlich?
Das ist jetzt insofern eine schwierige Frage, weil man hat sofort die Verbindung zu einer sehr dunklen Zeit, nämlich Rienzi war auch das historische Vorbild von Diktatoren, also sprich von Adolf Hitler.
Genau. Ja,
als Hitler mit 17 Jahren in Linz dieses Stück zum ersten Mal gehört hat, hat er später dann vermerkt, jetzt hat es begonnen. Also er hat sich wohl selbst so in diesem Volkstribun wiedergefunden, dass er komplett eingetaucht ist in diese Welt. Also da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Man muss das trennen können, weil eines ist auch klar, Wagner war schon gestorben, als Hitler noch gar nicht geboren war. Mhm. Also da gab es einmal keine zeitliche Verbindung. Dass später mal ein Diktator die Kraft dieser Musik und die Kraft dieser Geschichte hinter der Musik für sich entdeckt hat und für sich genutzt hat und missbraucht hat, dafür kann ja Wagner nichts. Ja. Und jetzt ist es natürlich für uns eine ganz, ganz große und entscheidende Aufgabe gewesen, ganz abgesehen von diesem historischen Ballast, das dieses Stück auch mit sich bringt, einfach nur an die Essenz vorzudringen und zu schauen, was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Politiker? Was ist das für ein Populist, dieser Rienzi? Welche Parallelen gibt es jetzt wieder zum Beispiel? Es sind so viele Fragen, die sich auftun und es ist eine spannende Geschichte einfach. da einzutauchen.
Und insofern eben auch wirklich etwas, was in unserer Zeit nochmal neu befragt werden muss. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie das Regie-Team Alexandra Schimeredi und Magdolna Paditzka das angehen werden und das umsetzen werden. Aber schauen wir mal auf die Musik vom Rienzi, denn auch da unterscheidet sich ja diese Oper durchaus von anderen Werken, die Wagner geschrieben hat. Wie macht sich das gerade auch in der Titelpartie fest?
Naja, Rienzi lebt fast noch ein bisschen in der Tradition der großen italienischen Oper, ja. Und Wagner wollte hier mit dem Rienzi, denke ich, auch Meyerbeer übertrumpfen, denn Meyerbeer hatte bis dorthin die längste Oper geschrieben. Und Wagner dachte sich, okay, ich kann noch länger komponieren als du. Und also da war auch eine gewisse Challenge dabei, sagen wir mal so. Die Musik ist noch ein sehr früher Wagner. Die Musik ist geprägt von Arien, von Duetten, von Ensembles, die wir in dieser Form ja beim späteren Wagner und schlussendlich beim Parsifal ja gar nicht mehr haben. Ja, das ist, Wagner selbst geht dann in die Richtung Gesamtkunstwerk. Das heißt, du hast dann keine Arie mehr in dem Sinn, sondern das ist alles eingebettet in den Klang und das Singen ist dann quasi nur ein Ausdruck der Emotion und jetzt aber nicht mehr ariös, so wie wir es vorher hatten. Und bei Rienzi ist es aber noch so, ja. Und das macht die ganze Sache auch musikhistorisch, finde ich, sehr, sehr spannend, weil man sieht ganz deutlich die Entwicklung, und die Wagner genommen hat. Und ich darf ja in diesem Sommer sowohl den Rienzi als auch den Parsifal singen. Also ein Stück ganz am Anfang seiner Schöpferkarriere und ein Stück, das er ganz zum Schluss geschrieben hat. Und das ist natürlich eine für mich auch als ehemaliger Historiker, weil das hatte ich ja vor dem Gesang studiert, einfach historisch wahnsinnig interessant, was sich da in dem Leben dieses fantastischen Komponisten getan hat.
Und wir springen jetzt nämlich genau auch zum Parsifal, den Sie ja ebenfalls singen werden. Das ist dann ein bisschen später, da wird die Premiere erst Ende Juli sein. Und wir hören Sie mit Amphortas die Wunde aus dem zweiten Aufzug. Die Aufnahme aus Bayreuth von 2023 mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Pablo Eras Casado. Andreas Schager als Parsifal.
Qual nicht weichen.
Andreas Schaga als Parsifal mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Pablo Eras Casado, eine Aufnahme von den Bayreuther Festspielen 2023. Ja, den Parsifal, Herr Schaga, den haben Sie jetzt ja schon mehrfach in Bayreuth gesungen, werden das auch in diesem Jahr wieder machen und Sie haben das eben schon erzählt. Also in diesem Jahr eben das Besondere, dass Sie Rienzi und Parsifal singen werden, also zwei Pole in Richard Wagners Schaffen. Wie machen Sie das als Sänger, da hin und her zu springen zwischen diesen Partien?
Naja, manchmal darf man nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen. Ja? Einfach sich forttragen lassen von der Energie, von dem Geist der Stücken und einfach sich selbst nicht zu ernst nehmen und sich selbst mehr als Medium sehen für das, was man machen darf, sagen wir mal so. Ja?
Wenn man
also
jetzt,
nicht zu viel nachdenken.
Wenn man jetzt diese verschiedenen Partien sich anschaut, diese beiden großen Partien. Sie haben das ja gesagt, dass eben das eine früher Wagner ist, das andere ist später Wagner. Wie ist das in den Anforderungen? Wie ist das von der Art her, wie er dann eben auch für diese beiden Helden komponiert?
Ja, das ist wirklich eine interessante Entwicklung, die Wagner nimmt und in die er geht. Aber ich schaue zuerst einmal auf die Gemeinsamkeiten. Und die ziehen sich ja bei vielen Kompositionen von Wagner wie ein roter Faden durch. Nämlich du hast eine Gesellschaft und die ist irgendwie in einer Sackgasse oder am Ende oder irgendwie passt da etwas nicht. Ja? Und dann kommt von außen her ein Held, der das Ganze umkrempelt und der das alles anders macht. Ja? Das ist sowohl Rienzi natürlich, der dann ein politischer Populist ist, der aufgrund seiner Rhetorik die Menschen um sich schart und auch ja, einfach zur Macht gelangt. Mhm. Und das ist dann später zum Beispiel, wenn man Siegfried anschaut, ja auch nichts anderes. Du hast quasi die Hoffnung der Welt, die von außen kommt, also die jetzt nichts mit dieser Welt gemein hat, die irgendwie, also Siegfried ist im Wald aufgewachsen, bei Mime und kennt gar keine anderen Menschen und keine anderen Leute und ist quasi nicht korrumpiert von der Gesellschaft. Das wird er dann später in der Götterdämmerung. Bei Parsifal ist es ähnlich. Parsifal kommt genauso als der reine Tor. Also das ist ja nichts Schlechtes oder ein Tor ist nichts Dummes, sondern Wagner meint das als ein vollkommen unbedarfter Mensch, der fernab von jeder Gesellschaft und fernab von jeder Korruption aufgewachsen ist, genauso ähnlich wie Siegfried. Man hat das auch bei den Meistersingern, ja, wo Stolzing dann von außen kommt und quasi durch seine Natürlichkeit zwar in den Augen von Beckmessern vieles falsch macht, aber Hans Sachs sagt dann ganz klar, der größte Meister unter den Meistern hat es immer schwierig, ja? Weil Stolzing ist eben der größte Meister in den Augen von Hans Sachs durch seine Natürlichkeit. Genau dadurch, dass er diese ganzen Regeln der alten Gesellschaft eigentlich gar nicht kennt. Und dass er einfach er selbst ist und dass er einfach das macht. Also das zieht sich bei Wagner durch, genauso bei Tannhäuser, im Prinzip auch nichts anderes. Ja?
Ja.
Und das sind so, also wahrscheinlich hat sich Wagner selbst auch so gesehen, kann ich mir vorstellen. Und ja, hat die Rollen auch zum Großteil immer den Tenören gegeben. Wofür ich sehr dankbar bin.
Und ich komme nochmal auf diese Frage der Unterschiede oder der Entwicklung zurück, denn das ist ja schon für Sie so, dass Sie da jetzt auch mit anderen stimmlichen Anforderungen in diesen Partituren zu tun haben. Also einfach, weil der Rienzi, wie Sie gesagt haben, eben noch so in der Tradition der Grand Opera so ein bisschen steht. Inwieweit ist das für Sie als Tenor eben anders, diese Partien zu singen?
Es war ganz interessant. Rienzi war eigentlich die erste große Wagner-Rolle, die ich einstudiert habe,
ja,
und auch auf die Bühne gebracht habe, noch vor Siegfried und vor Tristan natürlich und vor all diesen großen Helden stand, also am Beginn meiner großen Wagner-Karriere stand Rienzi. Und ich bin damals auch ziemlich unbedarft an die Sache herangegangen und ich habe mir einfach die Partitur hergenommen und habe es einfach gelernt. Ja,
und das Ganze spielt sich jetzt so 2011 ab in der Richtung, oder?
2011, 2012,
ja,
ganz genau. Also
genau.
Das waren vor 14, 15, oh mein Gott, das war vor 15.
Okay, das lassen wir schnell unter den Tisch fallen.
Okay, Schnitt. Also das war vor 2-3 Jahren ungefähr. Ja, so, was habe ich gerade gesagt?
Also das war die erste Rolle, Wagner-Rolle, die Sie einstudiert haben.
Und beim Studieren habe ich gemerkt und beim Singen und so habe ich gemerkt, das tut meiner Stimme einfach gut.
Ja,
ich wurde irgendwie nicht müde dabei. Und es war irgendwie für, quasi, klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ich habe es so empfunden, das ist einfach gut für meine Stimme geschrieben.
Mhm.
Und ich konnte an dieser Aufgabe wundervoll wachsen. Also ich habe mir jetzt niemals große Gedanken gemacht, ob das jetzt gut ist oder nicht, was ich jetzt mache. Weil wenn ich damals auf viele Leute gehört hätte, hätten mir wahrscheinlich 90% gesagt, bist du wahnsinnig, was machst du da? Wenn du das jetzt singst, dann verlierst du in 2 Jahren die Stimme und dann ist es vorbei mit deiner Karriere. Also bin sicher, das hätten mir ganz, ganz viele Leute gesagt.
Ist ja auch anderen Sängerinnen und Sängern passiert, ne? Dass die sich dann verhoben haben
passiert.
Mit zum Beispiel Partien.
Natürlich. Ja. Natürlich. Und in meiner Gesangesgeschichte ist es ja so, dass ich die 10 Jahre davor quasi ausschließlich Operette gesungen habe.
Ja,
also das heißt quasi
ein bisschen Mozart.
Genre auch noch.
Oder?
Und ein bisschen Mozart, aber nur ein bisschen. Ja. Aber die Hauptarbeit, und Anführungszeichen, war die Operette. Und das war, im Nachhinein muss ich sagen, gar nicht mal so verkehrt.
Inwiefern?
Später dann, als ich zu Daniel Barenboim gekommen bin, dem hat das wahnsinnig interessiert. Der sagte einfach so, wie tut sich jetzt ein Tenor, der Operette gesungen hat, wie tut sich der jetzt mit Wagner?
Ja.
Und der merkte dann, aha, dieser Junge geht ganz anders an die Sache heran. Der singt den Siegfried und bewegt sich dabei auch auf der Bühne. Also der steht jetzt nicht nur und schaut auf den Dirigenten und den Souffleur, sondern der spielt plötzlich. Also der war ganz überrascht, dass jemand so viel spielen kann während so einer großen Rolle. Aber für mich war das ja, machte das die Sache ja leichter. Je mehr ich mich bewege und je mehr ich freier ich spielen konnte auf der Bühne, umso freier wurde natürlich auch die Stimme. Und das hat sich sehr, sehr gut, eine wunderbare Gegenwirkung, sage ich einmal. Ja. Und ja, für mich war es, zurückblickend gesehen, ein großes Glück, dass ich diese 10 Lehrjahre, also nicht mit 2 E, sondern mit H, hatte, dass ich sehr, sehr viel Operette gesungen habe, dass ich mich ausprobieren konnte und ja, dass ich einfach auch frei mich auf der Bühne bewegen gelernt habe und dass ich das ein Stück weit auch in diese große, unter Anführungszeichen schwere Musik von Richard Wagner mitgenommen habe.
Ja, und das ist ja schon was sehr Bemerkenswertes, dass Sie im Grunde beschreiben, dass Sie sich dann ad hoc schon so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser gefühlt haben, als Sie Ihre erste Wagner-Partie einstudiert haben, damals den Rienzi. Der Parsifal gehört eben auch schon jetzt inzwischen lange zu Ihrem Repertoire dazu und wir steigen nochmal ein und hören Sie mit Nur eine Waffe taugt aus dem Parsifal wieder die Aufnahme von den Bayreuther Festspielen 2023.
Thank you.
Nochmal Andreas Schager als Parsifal. Nur eine Waffe taugt. Richard Wagners Musik, gespielt bei den Bayreuther Festspielen 2023 vom Festspielorchester unter Pablo Errázcasado, der auch in diesem Jahr wieder die Leitung übernimmt. Beim Parsifal ab 31. Juli wird er zu erleben sein. Und ich bin im Gespräch mit Andreas Scharger, dem Tenor hier in NDR Kultur à la carte. Herr Scharger, sie hat ja diese Musik von Richard Wagner angezogen. Irgendwas muss sie da ja gelockt haben. Inzwischen haben sie so viele von den großen Tenorpartien von Wagner einstudiert. Was ist das ganz prinzipiell an der Musik, was sie fasziniert?
Ja, das kann man gar nicht in ein paar Sätzen ausdrücken. Mich fasziniert vor allem bei Wagner, wie sehr er auf den Text hinschreibt, ja, wie sehr er die Emotion, die Musik auf den Text legt. Also das ist für mich einzigartig bei Richard Wagner. Andere haben es versucht, aber Wagner hat es perfekt einfach gestaltet. Und man muss sich einfach wie auf eine Welle einfach drauf werfen auf diese Aufgabe und man wird getragen, manchmal wird man auch von der Welle in die Tiefe gesogen und dann taucht man wieder auf. Also es ist wirklich eine große Freude, muss ich einmal sagen. Ja. Und sobald man irgendwie Angst bekommt, wird man von dieser Welle gnadenlos überschüttet und gnadenlos in die Tiefe gezogen. Ja? Also Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber bei Richard Wagner.
Aber
sowohl beim Singen als auch beim Zuhören.
Aber was braucht's denn, um Heldentenor zu sein, um diese Partien überhaupt durchstehen zu können in gewisser Weise? Denn ich meine, das sind ja einfach auch wirklich krasse Partien. Die sind lang, die sind fordernd. Man braucht ja wirklich auch also viel Durchhaltevermögen, aber eben einfach auch die stimmlichen Möglichkeiten dafür. Was ist das?
Ja, also ich darf Ihnen jetzt was verraten, dass ich den Begriff Heldentenor eigentlich gar nicht mag.
Ja. Ah.
Ich weiß es nicht, das hat ja irgendwer mal gesagt, diese und diese Rollen sind quasi Heldentenor und dann wird man in eine Schublade gesteckt und dann ist man Heldentenor. Eigentlich mag ich auch Helden gar nicht so richtig, ja, weil die Helden, die verbindet immer eines, ja, sie sterben heroisch im Kampf.
das ist Ihnen wenig sympathisch.
Ja, es ist mir nicht so sympathisch. Da ist man fast ein Erik sympathischer, einen fliegenden Holländer, der bis zum Schluss kämpft um seine Center, obwohl es eigentlich überhaupt keine Chance gibt, dass er sie bekommt. Aber er kämpft bis zum Schluss. Er ist ein Mensch mit Fleisch und Blut, der einfach im Leben steht und kämpft, ja, für seine Liebe. Und Heldentenor, gut, jetzt haben wir schon einmal diese Kategorie und die Welt hat gesagt, okay, das sind jetzt eben die Helden und der Schager ist ein Heldentenor. Also versuche ich die Frage zu beantworten. Man ist gut beraten, sagen wir mal so, man ist gut beraten als Sänger, wenn man nicht versucht, Töne zu machen, Töne zu gestalten, sondern wenn man das der Emotion überlässt. Also ich sage sehr gerne, die Emotion macht den Ton. Das ist etwas, was wir alle können. Wir alle waren Babys, wir haben nur aus Emotion gelebt. Ja. Die Mutter hat sofort gewusst anhand unserer Laute, die wir von uns gegeben haben, ob wir haben gebrabbelt, wir haben geweint, wir haben vielleicht Schmerzen gehabt oder irgendwie keine Ahnung. Aber anhand der Qualität der Töne, die man einfach als Emotion, die ein Baby aus Emotion, aus purer Emotion von sich gegeben hat, wusste die Mutter absolut, was los ist mit dem Baby. Ja, ob es jetzt fröhlich ist, ob es Hunger hat, ob es Schmerzen hat. Was auch immer. Das heißt, wir haben alle miteinander nicht nachgedacht, welche Töne wir jetzt produzieren, sondern wir haben es einfach getan. Und genau das, finde ich, muss man als Sänger jetzt wieder quasi wieder lernen. Oder sagen wir nicht lernen, sondern man muss es wieder zulassen. Es wird dann mit der Zeit dann irgendwie abtrainiert. Ja, sei nicht so laut, komm, sei leise, geh dort in dein Zimmer und stör nicht und so. Ja. Aber diese Emotion, wenn man seine Emotion walten lässt beim Singen, dann macht die Emotion, davon bin ich überzeugt, 100% den richtigen Ton. Und das ist für mich der Schlüssel, über 4-5 Stunden heroisch Musik, um wieder den Helden, das Heldentum zu verönen, sozusagen, dass man das überlebt, dass man das von der Stamina, von der Ausdauer, dass man das nicht nur überlebt, sondern dass man da sogar wachsen kann daran. Denn das Tolle ist, nach so einer langen Vorstellung, egal ob das jetzt Siegfried, Tristan, Tannhäuser, Rienzi ist, wenn es eine gute Vorstellung war, ich habe immer das Gefühl nachher, ach, das war ein super Abend, komm, machen wir es gleich noch einmal.
Ach, tatsächlich?
Und ja. Und das ist einfach toll.
Ja.
Ich muss mit Einschränkungen etwas dazu sagen, dieses Gefühl stellt sich nur dann ein, wenn auch Publikum drinnen ist. Das hat man während der Zeit der Corona-Jahre ganz deutlich gesehen, als wir öfters vor leerem Haus gesungen haben, dass sich genau dieses Gefühl nicht eingestellt hat. Ja, nämlich, macht man es noch einmal, sondern da war das einfach quasi, unter Anführungszeichen, abliefern. Ja? Und dann kommt etwas Wunderbares ins Spiel, nämlich, dass nicht nur wir auf der Bühne etwas geben, sondern im gleichen Maß auch das Publikum, obwohl es quasi nur drinnen sitzt und zuhört. Aber die Energie, die vom Publikum kommt, die ist überwältigend für uns als Sänger. Und wenn es an einem so einen langen Abend 2-3 Momente gibt, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt sind wir eins, jetzt hängt mir das Publikum an den Lippen sozusagen, dann sind das so erfüllende Momente, die ich nur mit meinen bescheidenen Worten so beschreiben kann. Mhm. Aber das einmal fühlen zu dürfen, das ist ganz was Großartiges. Und darum, es ist alles ein Miteinander. Und darum ist mir Bayreuth auch so sympathisch, weil das noch zelebriert wird. Da kommt das Publikum, muss sich den ganzen Tag Zeit nehmen und ja, Slow Food, kultureller Slow Food sozusagen.
Und in Bayreuth ist es, das sind ja eben die Festspiele und es ist, glaube ich, auch wirklich ein Fest für das Publikum. Es ist ein ganz besonderes Haus natürlich auch, das Festspielhaus. Inwieweit hilft denn das Festspielhaus auch dabei?
Eine sehr, sehr gute Frage und ich muss sagen, das hilft sehr, weil die Akustik ist schon einzigartig. Also es ist ja quasi zu 100% auf akustischen Gesichtspunkten entworfen worden. Mhm. Man hat ja kein großes Foyer, wo man reingeht, sieht und selbst gesehen wird, sondern das ist ja alles nicht vorhanden. Es ist im Prinzip ein Holzriegelbau, ja, der große Hohlräume hat und diese Hohlräume geben natürlich eine Wahnsinnsakustik. Und als Zuseher sitzt man ja auf dieser Schräge unter einem dieser großen Hohlraum und du sitzt quasi im Instrument, also ich bezeichne das Festspielhaus Bayreuth als eigenes Instrument und das macht es so spannend.
Ja. Wir werden jetzt noch mal einen kleinen musikalischen Ausflug unternehmen, denn jetzt hören wir Sie als Max im Freischütz mit Durch die Wälder, durch die Auen, der Freischütz von Karl Maria von Weber, dessen 200. Todestag wir ja kürzlich begangen haben. Sie werden begleitet vom HR-Symphonieorchester unter Marek Janowski. Abends brachte ich reiche Beute. Andreas Schager als Max im Freischütz von Karl Maria von Weber. Marek Janowski hat das HR-Symphonieorchester dirigiert. Und der Tenor Andreas Schager ist hier bei uns in NDR Kultur à la carte. 150 Jahre Bayreuther Festspiele in diesem Jahr. Morgen geht's los mit dem großen Festakt. Herr Schager, Sie haben eingangs gesagt, das ist irgendwie schon so ein bisschen so ein Sommercamp-Feeling, wenn Sie da hingehen. Was macht das aus? Was macht die Atmosphäre der Festspiele Backstage aus?
Wir haben schon gesagt, Sommercamp. Das sind ein paar Spezialisten, ich nenne sie auch gern Verrückte, ja, die da zusammenkommen. Und, weil man muss ein bisschen, unter Anführungszeichen, verrückt sein, um A, diesen Beruf zu machen und B, diese Opern zu singen, ja, in dieser Länge. Mhm. Ja. Und man merkt, dass eine ganz eigene Energie dort ist. Und ich, was mir an dieser Wagner-Energie so gefällt, ja, also ich merke unter den Kollegen ganz, ganz, ganz wenig von dieser Ellenbogentechnik sozusagen, sondern es ist eine Bewunderung da, eine gegenseitige Bewunderung. Jeder, der diese Rollen auf seine Art macht, der hat einfach meinen großen Respekt und meine Bewunderung, auch wenn ich es vielleicht ganz anders mache. Ja. Mhm. Aber das ist dieser Geist, der hinter der Bühne herrscht und der auch bei den Proben herrscht. Und ich fühle mich da sehr, sehr wohl.
Wie gesagt, singen Sie Rienzi und Sie singen Parsifal und das ist einfach eine Menge Holz insgesamt. Was hilft Ihnen beim Durchhalten? Was sind Ihre Tricks, um das überhaupt über die Bühne bringen zu können?
Ja, also sich A, möglichst nicht verrückt machen, gute Bodenhaftung nicht verlieren. Also ich bin auch gern dann derjenige, der ein bisschen außerhalb wohnt von diesem ganzen Trubel, also der zwar zu den Proben nach Bayreuth kommt und zu den Aufführungen, aber dann eher so 10, 15 Kilometer außerhalb wohnt. Also ich habe vor ein paar Jahren hier einen wunderbaren Bauernhof entdeckt, die mir jedes Jahr Asyl geben zu der Zeit sozusagen. Und das bringt halt mich persönlich sehr runter und das gibt mir auch die Bodenhaftung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man da von der Psyche her noch sehr, sehr nervös wäre, dann würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil dann würde man viel zu viel Energie lassen. Also man braucht eine Grundgelassenheit und ja, so in diesen Wagner-Kosmos muss man sich da bewegen. Man braucht auch eine Grundgelassenheit als Zuhörer. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Ring sich anhört, ja, der irgendwie 16 Stunden dauert, das ist ja, das hast du jetzt nirgendwo mehr. Das ist ja ein riesiges Werk. Das heißt, du musst ja wirklich fast schon eine Woche Zeit nehmen, um nur für dieses Werk zu leben, um es erleben zu können. Und das ist so eine eigene Stimmung, eine Ruhe und ein in sich Ruhen, das man hier sowohl als Sänger als auch als Zuhörer braucht.
Und Sie tauchen da jetzt ja nicht nur für eine Woche ein, sondern eben für mehrere Wochen. Tauchen Sie denn zwischendurch auch wieder auf? Also das meine ich jetzt tatsächlich so. Bleiben Sie von Ihrem Mindset, von Ihrer Haltung her völlig immerzu da bei Wagner oder streifen Sie es auch ab?
Nein, also ich bleibe nicht immer bei Wagner, zumal ich auch ein glücklicher Vater bin und mein Jüngster ist jetzt 8 Jahre, also der holt mich dann sehr schnell von dem Wagner-Kosmos wieder runter. Aber das ist auch gut so.
Und das war NDR Kultur à la carte mit dem Tenor Andreas Schager. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für das schöne Interview. Dankeschön.
Und nochmal der Hinweis, morgen ist der große Festakt zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Am Sonntag dann die Premiere von Rienzi mit Andreas Schager. Danach beginnt der Ring des Nibelungen und der Parsifal startet dann am 31. Juli ebenfalls mit Andreas Schager. Wir übertragen viele der Aufführungen live hier auf NDR Kultur im Rahmen des ARD Radio Festivals. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.